Impact, finde ich, ist das einzige Maß, ja, an dem wir messen sollten, sind wir erfolgreich im Unternehmen unterwegs oder nicht. Und viele, die schreien, wir wollen mit an den Tisch und so weiter. Wenn ich mit den Teams mal durchspreche, was heißt denn das, wenn ihr plötzlich mit am Tisch sitzt, ja? Dann zeigt sich ganz schnell, dass die gerne so eine beratende Haltung, ja, dann würde ich dem Vorstand mal sagen, das ist aber nicht so gut und das tut weh und ihr müsstet und so. Wenn ich sage, okay, seid ihr bereit, in Konflikt zu gehen? Seid ihr bereit, Zahlen, Daten, Fakten, ja, auf Opportunitätskosten zu gucken? Dann gehen ganz viele 3 Schritte zurück von diesem Tisch.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personal-Podcast. Zum Auftakt unserer schönen kleinen Serviceleistung HR Ungeschminkt für HR. Wie immer mit der fantastischen Annika. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Hallo liebe Anjali, ich freue mich auch sehr, heute da zu sein.
Bevor wir unsere fantastische Gästin reinholen, würde ich einmal ganz kurz erzählen, was wir uns überlegt haben, liebe Annika. Wir reden ja jetzt seit vielen, vielen Folgen, über 70, über HR und was HR machen muss und wie es im Organisationskontext ist. Und wir wollten einmal für euch eine kleine Sonderreihe machen, in der wir für HR sprechen. Und diese starten wir heute, indem wir darüber reden, was braucht es für HR, um People and Culture zu werden. Wir reden aber auch nächste Woche über KI Learning für HR und dann die Woche drauf über Resilienz für HR. Also wir kümmern uns jetzt ein bisschen um uns, bevor wir uns wieder um all die anderen Themen kümmern. Und without further ado, Trommelwirbel, freue ich mich sehr, Xenia Mäuser vorzustellen für HR zu P&C. Xenia, wie schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, Anjali und Annika.
Liebe Xenia, wir verstecken es immer als ein, möchtest du dich selber vorstellen? Die Erfahrung zeigt, es ist einfach so viel besser, wenn die Leute es selber machen. Xenia, magst du kurz ein paar Sätze zu dir sagen, bevor wir ins Thema eintauchen?
Ja, klar, total gerne. Ich fange mal an mit, ich mache seit über 25 Jahren Personal. Ich habe das tatsächlich 14 Jahre in Konzernumfeldern gemacht, war dann 9 Jahre lang bei Xing, 7 Jahre als CHRO, dann nochmal im Business, was eine super Erfahrung war, kann ich jedem von HR raten, auch mal ins Business zu gehen. War zuletzt dann Geschäftsführerin bei RTL Deutschland und habe dann vor 2 Jahren mit meiner Co-Founderin Stefanie von Ellenbach Hummingblocks gegründet, weil wir gesagt haben, hey, wir haben irgendwie Bock, HR in Deutschland zu verändern im Mittelstand und wir sind letzten Endes eine Boutique-Beratung mit dem Schwerpunkt Transformation HR, mit dem Ziel, den Wertbeitrag von HR fürs Unternehmen zu erhöhen, wirksamer zu machen, und das machen wir jetzt mit viel Spaß und Freude seit 2 Jahren.
Auf die Gefahr, dass es rausgeschnitten wird, musst du gleich sagen, aber wir möchten an dieser Stelle festhalten, du bist nicht für den Stefan Raab-Deal zuständig, weil du nicht mehr bei RTL warst zu dem Zeitpunkt.
Ganz genau. Ich kenne nur die Leute, die dafür zuständig sind. Genau, das waren mal meine KollegInnen.
Das wäre jetzt zu viel ungeschminkt, wenn wir das Thema angehen. Deswegen lass uns über HR reden.
Sehr gerne.
Ich möchte eigentlich schon ganz viel zu deiner Vorstellung sagen, weil das passt ja auch total gut mit dem Hinweis, HR muss mal im Business sein. Wir wissen natürlich, das ist nicht auch immer nur eine Entscheidung, die man selber trifft, wo man gerade arbeitet. Aber damit springt es ja auch schon direkt rein. Wir wollen ja heute darüber reden, was braucht HR, damit es People and Culture ist. Wollen wir vielleicht mal anfangen, was überhaupt People and Culture bedeutet für uns? Das ist ein Buzzword.
Ja, gerne. Also ich oute mich gleich mal. Ich finde das total schwierig, diesen Begriff People and Culture. Ich weiß, alle finden HR ganz schlimm, aber
ich freue mich.
Häufig habe ich das Gefühl,
ich muss gerade unterbrechen.
Ja?
Wir nennen den Podcast ja auch bewusst HR ungeschminkt. Ich merke so richtig, wie ich mich freue, dass du damit anfängst. So, sorry für die Unterbrechung und für den Einspruch von der Seite, aber das muss ich einmal loswerden.
Kein Einspruch? Bestärkung, Zuspruch.
Stimmt, es war kein Einspruch, es war Bestärkung von der Seite. So.
Ich merke halt ganz häufig, dass ich die Alleinige bin, die diese Meinung sozusagen vertritt. Weil mir geht so bei People, dass ganz viele dann dieses Kümmerer gehen. Und ich zucke immer, wenn Leute sagen, ich will HR machen, weil ich so gerne Menschen mag. Dann denke ich, schwierig, weil eine gewisse professionelle Distanz bei dem, was wir in HR tun und tun müssen, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und Culture wird aus meiner Sicht nicht von HR gemacht, ja, sondern Culture ist Aufgabe vom Gesamtunternehmen. Aber natürlich schafft HR die Artefakte dafür, ja, also die richtigen Führungsinstrumente, die Art, wie wir miteinander arbeiten, die Umgebung, all das, was es so an kulturellen Artefakten gibt. Und wenn ich jetzt mal sage, was verstehe ich unter moderner HR-Arbeit, egal wie wir sie labeln und nennen, dann würde ich halt immer sagen, moderne HR-Arbeit ist zum einen Kulturarchitekt, ja, also gibt genau die richtigen Instrumente, Artefakte, dass es eine Kultur ist, wo Leute wirksam arbeiten. Also da geht es um Engagement, Empowering und Leistung letzten Endes, ja, weil wir wollen ja Geld verdienen. Und neben Kulturarchitekt Lösungsanbieter zu sein, ja. Jemand, der sagt, hey, ich bin so nah am Business, dass ich verstehe, wo der Pain ist. Ich muss noch nicht mal gleich den Need verstehen, weil meine Erfahrung ist, manchmal weiß das Business selber gar nicht, was der Need ist, aber die wissen sehr gut, was ihr Pain ist. Und ich bin derjenige, der sozusagen rausarbeitet, woher kommt dieser Pain, was ist der Need dahinter und wie kann ich eine Lösung dafür anbieten. Und dann gibt es natürlich, für alle, die jetzt sagen, naja, aber wir müssen ja auch Payroll und so machen, ja, ganz genau, dann gibt es natürlich den weiteren Aspekt und der hat weiterhin auch einen hohen Dienstleistungsaspekt, die Basic Excellence, wo ich einfach einen super Service für Mitarbeitende mache, ja, dass wenn die eine Frage haben, sie die schnell beantwortet bekommen, sei es persönlich oder ChatGPT oder was auch immer, ja, das ist dann auch wieder Frage vom Reifegrad und Kultur einer Unternehmung, wie dann dieser exzellente Service aussieht und den möglichst skalierbar, das heißt gut in Qualität, ja, ohne dass ich 1000 FTEs sozusagen aufbauen muss. Das ist mal so in a box, was ich über moderne HR-Arbeit denke.
Ja, das wird ein anstrengender Podcast für mich heute mit euch beiden.
Wieso?
Ich finde diesen Punkt mit Culture und der Thematik Menschen zu mögen. Also ich finde, man muss als HRler, genau wie du sagst, auch Menschen mögen und irgendwie schon so ein gewisses Interesse an Menschen haben. Man sollte, finde ich, allerdings HR nicht aus einer Helfersyndrom-Rolle
absolut
starten. Und ich finde, das hält einen in Teilen ab, diese zwei Pole, ich sag mal, diese harte Business-Orientierung und die harte Menschen-Feelgood-Orientierung, sich irgendwie in der Mitte zu treffen. Und es ist ja so ein kontinuierliches Auspendeln, wo ich sage, das sind eigentlich gar keine zwei Pole, die immer sich widersprechen müssen. Aber man muss sich halt, finde ich, einmal da gut durchnavigieren. Und diese Diskussion rund um reine Kulturarbeit und wir machen nur, dass es allen gut geht, wo ich so sage, das, ich sehe es einfach nicht und vor allem in der aktuellen Zeit nicht, sondern eher, dass sich HR auch wirklich gerade die Ärmel hochkrempeln und ins Machen kommen muss, auch auf sehr, sehr unangenehmen Themen.
Ja, absolut. Also ich glaube, Empathie hilft. Mitgefühl kann manchmal schon schwierig sein, weil ich dann vielleicht gar nicht derjenige bin, der dem anderen hilft, durch den Schmerz durchzugehen, sondern ich leide so mit und das will ehrlich gesagt keiner. Ja, das bringt dem Mitarbeitenden, der vielleicht gerade in der Krise steckt, nichts.
Vorschlag zur Güte. Wir reden ja jetzt ganz bewusst in diesem Blog Organizational Design beziehungsweise zwischen L&D und Orga Design über das Thema. Wo ich immer so ein bisschen struggle und ich glaube, Annika, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, dass es immer so eine Wertung drin hat. Also entweder nur die Kulturarbeit oder nur das Operative. Aber ich habe die ganze Zeit diesen Ansatz verfolgt oder versucht zu verfolgen, zu sagen P und C. Oder der Shift zu P&C ist vor allem auch ein Mindset-Shift, dass man eben sagt, natürlich geht es nicht darum, dass jemand einen hochbezahlten Job hat und die ganze Zeit nur guckt, ob der Kaffee gut schmeckt oder wie viele Hafermilchs wir haben, sondern für mich ist P&C dieses, wir müssen die Leute mitdenken und das bedeutet eben auch bei unangenehmen Situationen. Also für mich heißt nicht P&C, ich mache jetzt nur noch Happy Work und frage alle, wie es ihnen geht, sondern für mich ist P&C sowas wie, Achtung, Hot Take, vielleicht Compliance für einen Lawyer, dass man das mitdenkt. Und dass man natürlich sagt, ich habe ein Business-Interesse und ich habe ein Business-Verständnis, aber ich denke eben auch einmal mit, was bedeutet das für Kultur, was bedeutet das für Menschen, weil das ist ja schon was in der perfekten Welt, auch wenn wir die Diskussion haben, brauchen wir HR noch oder nicht. Ja, in der perfekten Welt würde jeder das immer mitdenken. Was bedeutet das sozial, was bedeutet das kulturell? Aber das wissen wir ja, dass das so nicht ist. Und das ist für mich im Orga-Design und Learning und Development dieses People and Culture, dass man eben nicht da sitzt und sagt, ich mache nur die Gehaltsabrechnung korrekt, sondern was bedeutet meine Compensation-Strategie für die Kultur, die ich dann korrekt abrechne?
Und weißt du, Anjali, da sprichst du ganz viele Themen an, die es, glaube ich, HR so schwer machen, weil HR kommt von der DNA eher aus dem Compliance-Ansatz. Ja, ich will Unternehmensrisiken vermeiden, deswegen ganz stark in Arbeitsrecht und so weiter. Hat dann irgendwann angefangen, stärker Kostenfaktor. Ja, also lass uns mal schauen, wie hoch sind die Personalkosten, wie kann ich die optimal bedienen oder steuern oder was auch immer. Und der richtige Druck auf HR, stärker in Richtung Performance, aber auch Kultur und so weiter zu gehen, kam ja erst in der Zeit, wo der Talentmarkt enger wurde und ich plötzlich sagen musste, es reicht nicht nur, wenn HR sich mit internen Themen beschäftigt, sondern ich muss den Blick eigentlich auf den Markt öffnen und schauen, was machen eigentlich andere Arbeitgeber, ja? Und dadurch haben wir plötzlich so Sachen wie Benchmarks, Marktvergleiche und so weiter und so fort. Das heißt, es reicht nicht mehr zu sagen, ich bin toller Arbeitgeber und habe das Selbstverständnis, sondern ich muss mich im Markt als toller Arbeitgeber platzieren und auch deutlich machen, was mache ich besser oder anders. Und wenn du jetzt schaust, Krise, ja, das heißt, Performance wird wichtiger und gleichzeitig, wenn du performante Talente haben willst, wird die Kultur umso wichtiger, weil transparenter Arbeitsmarkt, jedes Talent kann schauen, wer bin ich als Typ, in welcher Kultur fühle ich mich wohl, kann über Kununu und Co. und LinkedIn Kontakte nutzen, fragen, wie ist denn die Kultur in Wirklichkeit und sucht, wenn er wirklich ein Top-Talent ist, sich den Arbeitgeber danach aus. Und deswegen wird ja Kulturarbeit so wichtig, zu sagen, wer bin ich denn als Arbeitgeber oder wer sollte ich sein, um A, erfolgreich zu sein mit dem Produkt am Markt und B, die Talente, die mich erfolgreich machen, anzuziehen und zu binden. Und ich glaube, das ist dieser holistische Ansatz, den du beschrieben hast, ja, der gedacht werden muss und der auch eine gewisse Demut mit sich bringt. Ich habe halt auch andere gute Arbeitgeber in meinem Marktumfeld.
Xenia, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es geht nicht nur um mich als Arbeitgeber für Bewerbende gut zu machen, sondern gerade in der unangenehmen Arbeit oder in der herausfordernden Personalarbeit, dieses ganze Thema, wie geht es nach Entlassung mit der Kultur weiter, wie werden wir genommen, ist für mich ja auch ein Riesenthema, wo HR total wichtig ist. Weil gut einstellen und schön aussehen ist eine Sache, aber gerade bei den Kündigungen ist es ein Riesenthema. Mein Lieblingsbeispiel, völlig uneingefärbt natürlich, ist ja, wie Statista das letztes Jahr hingekriegt hat, was ja richtig gut in Anführungsstrichen gelaufen ist, was vielleicht auch mit an der Annika lag.
Vielen Dank für die Blumen, Frau Mauer. Ich glaube, zu diesem Thema, wie geht man mit der Kultur um, mit Personen, die einen verlassen? Wie geht man mit der Kultur um von den Personen, die noch da sind? Ich finde nämlich, Punkt 1, es sind nicht nur die Leute betroffen, die bei einer Restrukturierung ihren Job verlieren, sondern es sind auch die Kollegen betroffen, die im Unternehmen weiter sind, insbesondere die, die in der gleichen Division sind. Die Entscheidung ist eine wahnsinnig harte und das ist eine Entscheidung, die man auch als HR-Abteilung nicht immer selber in der Hand hat, wie die jetzt geschnitten wird, sondern wo unsere Aufgabe ist, das Business bestmöglich zu unterstützen. Ich finde, was in unserer Kontrolle liegt und wo wir 100% Accountability übernehmen müssen, ist das Wie. Wie genau läuft der Prozess dann ab? Auch das hat ein Stück weit was mit Haltung zu tun. So biete ich Kolleginnen Outplacement-Services an, führe ich persönliche Gespräche oder erfahren Menschen das per Mail und sind danach aus ihren Accounts ausgeloggt und haben kein persönliches Gespräch mehr. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, man erfährt als HR-Abteilung in diesem Moment keinen Applaus dafür, dass man das so macht. Und das finde ich aber auch richtig. Es ist immer noch eine Restrukturierung. Das ist ein total hartes Thema. Und ich finde aber die Tatsache, dass man sagt, man steuert das Wie, man positioniert sich sichtbar als HR-Abteilung im Wie, was da ist, wie kümmere ich mich um die Betroffenen, um die direkt vom Layoff betroffenen KollegInnen, die eben das Unternehmen verlassen müssen, wie kümmere ich mich um die Führungskräfte, die diese Transformation mitmachen müssen, wie kümmere ich mich dann durch Change Management Teambuilding Workshops um die noch betroffenen KollegInnen und dann noch eine Ergänzung, das heißt auch nicht, dass bei uns nicht nach dieser Layoff-Welle eine unfassbar angespannte, unsichere Stimmung im Unternehmen gewesen ist und egal wie gut du es managst, das kriegst du auch nicht weg.
Nein, das sind ja auch Systemdynamiken, ne? Also dieses Guiltiness of Survivor, dass die, die bleiben, dürfen sich schlecht fühlen und dann vielleicht manchmal auch stellvertretend, also Trauerphasen einnehmen. Das sind Sachen, die kann man steuern, sollte man auch steuern, aber ich glaube, da sind viele Personalbereiche mit überfordert, ja, weil es vielleicht nicht zur Rolle gehört. Es fängt ja schon damit an, wann wird HR denn dazugeholt, wenn es um Layoffs geht? Also bist du schon bei der Planung der Layoffs dabei im Sinne von, welche Position betrifft es denn eigentlich? Wie gehen wir damit aus, falls es Sozialauswahl gibt und? Oder wie ich es immer wieder höre von KollegInnen, ja, wir haben es erst gehört, als der Plan schon stand und mussten danach justieren, ja. Und da glaube ich, sehr deutlich zu machen, was, so wie du es beschrieben hast, was hat das für Auswirkungen auf diejenigen, die betroffen sind, aber vor allen Dingen auch über die, auf diejenigen, die bleiben. Und damit, sage ich mal, sehr Transparenz umzugehen. Und das ist meine Erfahrung, dass da Transparenz hilft und Mitarbeitende ernst zu nehmen, also erwachsen zu nehmen. Ich habe häufig in Geschäftsführung Diskussionen gehabt, wo ich irgendwann sagte, sag mal, reden wir hier über Kinder oder über Erwachsene? Ja, so nach dem Motto, oh, das sagen wir denen lieber noch nicht, wer weiß, und vielleicht überfordert die das. Meine Erfahrung ist, dass Mitarbeitende das total zu schätzen wissen, wenn du in der Phase transparent bist, das gut begründest und mit einer Fairness und mit einer Haltung, dass es hier um einen Menschen geht, der gerade hört, dass er keinen Job mehr hat, ja, damit fürsorglich umgehst und trotzdem in einer unternehmerischen Art und Weise. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung bei solchen Layoffs.
Und um nochmal einmal die Brücke dann zu schließen, Empathie versus Mitgefühl und die Tatsache, wie involviere ich mich währenddessen bereits da drin. Ich finde auch da wieder die Rolle von HR, Sparringspartner zum Business zu sein, sich anzugucken, wie sieht die Zielorganisation aus, wer ist betroffen und da wirklich auch zu sagen, wie gehen wir mit Sozialauswahlthemen um, wie gehen wir beispielsweise damit um, wenn ich sage, lasse ich jetzt eigentlich nur Individual Contributor oder auch Führungskräfte gehen und habe dann hinterher halt irgendwie eine Masse an Teamleads, die aber kein Team mehr leiten, sondern sage, ich mache das auch mit Augenmaß über die jeweiligen Level und leite daraus eine Zielorg ab. Ich finde es wahnsinnig wichtig und ich glaube, wenn man da zu viel Mitgefühl in so einem Moment hat, dann sind das Projekte, an denen, ich finde, das sieht man auch immer wieder in HR-Abteilungen, einzelne Leute dran zerbrechen. Nichtsdestotrotz, eine professionelle Distanz zu warten, aber mit maximaler Empathie da drauf zu schauen und sich auch bewusst zu sein, gibt es irgendwo Edge Cases unter den Betroffenen, die sagen, da hängt ein Visum dran und die müssen das Land verlassen. Die kommen in ganz starke soziale Probleme, weil irgendwie folgende Themen. Ich finde auch sowas ist dann wichtig, aus einer empathischen Brille mitzudenken und zu sagen, wie kann ich das Angebot, ohne von meiner Entscheidung abzurücken, aber nochmal so customizen und so angehen, dass ich die Person trotzdem noch in irgendeiner Form unterstützen kann. Und ja, ist so ein gutes Beispiel von dem, was du gerade nochmal gesagt hast, mit Empathie versus halt irgendwie Mitgefühl und ich mache HR aus dem einzigen Grund, weil ich mich um Menschen kümmern möchte.
Wir wollen ja über P und C reden. Deswegen nochmal vielen Dank für die Einleitung, dass ihr das beide gar nicht gut findet.
Die Begrifflichkeit.
Alles gut. Wir sind hier bei HR ungeschminkt. Ich kriege ganz oft das Feedback von Zuhörenden, dass sie eigentlich mögen, dass wir genau das besprechen und dass wir genau da auch mal sagen, so Leute, es glänzt nicht alles, was HR
darf
macht.
Darf ich dazu noch eine letzte Sache bitte sagen?
Angelique? Nach drei Bittes, klar.
Eine Sache, die mir auch total oft auffällt, ist, und ich sage jetzt nicht, es ist bei allen immer so, aber in Gesprächen mit mir, dass häufig Menschen, die wirklich so sehr darauf pochen, wir sind People und Culture und es darf uns auch keiner mehr HR nennen. Wir heißen bei Statista auch People Team, for reason. Ich finde es blöd, von Ressourcen zu sprechen, sondern es sind meine Kollegen. Aber mir ist mal so aufgefallen, dass häufig da sich so drauf fokussiert wird und wenn man dann ins Gespräch geht, teilweise rauskommt, die Menschen sind in ihrem Umfeld überhaupt nicht wirksam. Sie werden nicht für voll genommen, sie werden irgendwie, sind echt nicht happy in ihrer Rolle und mit der Positionierung von HR und klammern sich dann so derartig krass an diesem Titel fest, wo ich mir dann immer so ein bisschen denke, Leute, es ist der Narzissmus der kleinen Dinge. Sprache ist wichtig, aber es ist auch irgendwie das Thema von, welche Arbeit leiste ich und ob dann da People und Culture oder HR draufsteht, Human Relations, whatsoever, es ist egal, Hauptsache ihr habt den Impact.
Genau, danke, weil Impact, finde ich, ist das einzige Maß, ja, an dem wir messen sollten, sind wir erfolgreich im Unternehmen unterwegs oder nicht. Und viele, die schreien, wir wollen mit an den Tisch und so weiter. Wenn ich mit den Teams mal durchspreche, was heißt denn das, wenn ihr plötzlich mit am Tisch sitzt, ja? dann zeigt sich ganz schnell, dass die gerne so eine beratende Haltung, ja, dann würde ich dem Vorstand mal sagen, das ist aber nicht so gut und das tut weh und ihr müsstet und so. Wenn ich sage, okay, seid ihr bereit, in Konflikt zu gehen? Seid ihr bereit, Zahlen, Daten, Fakten, ja, auf Opportunitätskosten zu gucken? Dann gehen ganz viele 3 Schritte zurück von diesem Tisch. Und da sind wir wieder bei Mindset. Eine neue HR braucht das Mindset, dass sie A, datenbasiert, faktenbasiert argumentieren. Ich habe, bevor ich Hummingblocks gegründet habe, mit 20 CEOs gesprochen. Die haben gesagt, Xenia, die sprechen meine Sprache nicht. Die kommen mit Gefühlen und so weiter. Und wenn ich sage, ja, aber haben wir denn ein Problem? Also schlechte Stimmung, haben wir denn ein Problem? Sehen wir das irgendwie? Ist Engagement runtergegangen? Performance? Dann gibt es keine Zahlen, Daten, Fakten, sondern nur Bauchgefühl. Und nicht missverstehen. Intuition ist super wichtig. Aber ich sollte es mit Zahlen, Daten, Fakten untermauern. Und neben den Zahlen, Daten, Fakten, also dafür ein Verständnis zu haben, eben auch die Konfliktbereitschaft und auszuhalten, dass ich vielleicht mal jemandem nicht gefalle mit meiner Haltung, mit meiner Meinung, eben nicht der Pleaser bin. Und viele HR-Abteilungen kommen noch aus einer sehr Pleaser-Haltung, ich muss jedem gefallen. Und wenn ich Impact haben will und Einfluss nehmen will, gefalle ich halt temporär nicht jedem.
Ich würde einen Schritt weitergehen, jetzt wo du es gesagt hast. Also ich definiere einmal, wenn ich von HR rede, rede ich jetzt von dem Oldschool, ich gucke, dass die Gehälter richtig abgerechnet sind. Ne? Und ich glaube, das war ein Job, wo du relativ wenig Spielraum hast und auch wenig Angriffsfläche, weil du sitzt da und sagst, rechtlich müssen wir die Merz-Klausel beachten. Punkt, das müssen wir nicht diskutieren, da muss ich mich nicht mit dir streiten, da kommst du mir jetzt auch nicht an mit dem Business, sondern das ist Gesetz. Und mein Gefühl ist, wenn du P&C machst, also in dem Sinne von, ich denke, die Mitarbeitenden mit und schlage was vor, wirst du mehr angegriffen werden, weil du mehr pöbelst. Also für die Mitarbeitenden oder was auch immer, aber du bist da und sagst nicht, ja, ich führe aus. Und ich glaube, dass da, wie du sagst, einer der Knackpunkte ist, weil viele HRlerInnen sagen, ich will alle Leute glücklich machen, haben wir eben schon geklärt, das machst du auch mit People and Culture nicht, dann wärst halt Feelgood-Managerin unterm Office-Management. Grüße gehen raus. Das war ein Witz, Ironie, alle Jobs sind berechtigt. Aber mein Gefühl ist, seitdem ich P&C mache, mein Leben ist anstrengender gewesen, weil ich auf einmal da stand und gepöbelt habe und gesagt habe, nee, die Techies kriegen nicht als einzige mehr Gehaltserhöhung, weil du das gut findest.
Anjuli, es wird anstrengender und du brauchst auch noch mehr Kompetenz und Nähe zum Business. Also ich habe das Glück gehabt, ich habe bei Shibo angefangen, als damals hieß das noch Referentin, den Vertrieb zu betreuen. Ja, und ich kam mit viel Leidenschaft und irgendwie positivem Mindset daran und die haben immer nur gesagt, was kostet mir das, was bringt mir das? Und ich so, hä, ist doch irgendwie klar, ja. Und dann habe ich verstanden, okay, eigentlich erstmal nur, weil ich mich besser durchsetzen wollte. Ich muss echt verstehen, was das Business bewegt. Und durch dieses Interesse am Business habe ich irgendwann gemerkt, hey, die Sachen, die ich denen anbieten wollte, die waren zwar gut gedacht, haben aber überhaupt nichts mit deren Pain und deren Need zu tun, ja. Das heißt auch, eine gewisse Demut zu haben, hey, ich diene insofern den Kunden, dass ich wirklich verstehe, was ihn bewegt und vielleicht früher als er analysieren kann, zu was für Problemen könnte das führen, was für Herausforderungen und. Und dann schaffe ich einen Mehrwert, mache mich aber natürlich trotzdem streitbar, weil dann geht es ganz stark um Menschenbilder, wie führe ich, was glaube ich, was Leute motiviert und so weiter und so fort. Und da muss ich schon auch eine gewisse Meinungsstärke, die ich ja auch immer nur in Teilen mit Fakten sozusagen anliefern kann, an den Tisch bringen. Aber dafür brauche ich eine Nähe zum Business und Verständnis für deren KPIs und wann die eigentlich performant sind. Und ich erlebe wirklich Personaler, da. Also wenn wir Neukunden, ne, gucke ich mir vorher an, was finde ich alles über das Unternehmen und dann sage ich, ja, ihr habt ja jetzt das und das vor, super herausfordernd, ihr wollt in neue Geschäftsbereiche und die gucken mich an und sagen, was wollen wir? Also die nicht wissen, was die Unternehmensstrategie ist oder was gerade der größte Challenge von ihren Werttreibern ist, ja, also von den Bereichen, die die Kohle verdienen. Und da denke ich, das geht nicht. Also als HRler muss ich schon verstehen, womit verdient mein Unternehmen das Geld und wo sind gerade Herausforderungen? Weil dafür brauche ich ja Antworten neben dem Thema, ich mache eine gute Payroll und einen guten Service.
Also müssten wir BPP heißen, BPC, Business People and Culture. Weil das stimmt ja.
Ja.
Also sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, ich will, dass alle happy sind. Und also ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da waren Freitagabends Auktionen. Und das war einer meiner ersten HR-Jobs und ich bin gar nicht so super stolz drauf. Ich wusste sehr lange nicht, was für eine Auktion am Freitag ist. Rückwirkend ärgert mich das auch. Also ich hätte da viel, viel näher dran sein müssen. Aber ich glaube, eine Herausforderung ist ganz oft, dass du so operativ in dem HR gefangen bist, dass es vielleicht auch schwierig ist und du ja, je nachdem in welchem Setup du bist, ja auch gar nicht in den Management Rounds eingeladen bist, weil du da die kleine Sachbearbeitung bist. Das heißt, wir würden uns jetzt so weit einigen, dass wir sagen, Business und Culture, Empathie, aber nicht Mitgefühl und du brauchst ein Business-Verständnis. Also wir können nicht viel gut Managerin sein, ohne dass wir wissen, was das Business macht.
Absolut. Und vielleicht ganz kurz zu diesem Thema. Als kleine Sachbearbeitung habe ich häufig gar nicht den Zugang zu den Informationen. Bin ich total dabei. Und da, finde ich, kommt jetzt Führung von HR-Bereichen ins Spiel. Weil ich habe meine Bereiche immer so geführt, dass ich gesagt habe, innerhalb von HR ist alles transparent. Heißt aber auch, wenn einmal dieses Vertrauen missbraucht wird, dann hast du ein echtes Thema. Und in 20 Jahren habe ich es nie erlebt, dass irgendwelche Informationen, die ich meinen Teams gegeben habe, natürlich nicht ungefiltert, ne, fängst du erstmal mit deinen Führungskräften und so weiter an, dass die irgendwo geleakt sind. Weil die Leute verstehen, wenn ich das Big Picture verstehe, was im Business gerade los ist, ja, weshalb gewisse Sachen, die mir, also ich weiß noch, als ich bei Otto auch so als kleine Businesspartnerin anfing, habe ich am Anfang immer gedacht, hey, was machen die da oben, ja? Und je mehr Informationen ich bekam, habe ich plötzlich diese Ambivalenzen verstanden, weil ich verstanden habe, guck mal, ich denke gerade über die Themen nach und die da oben denken, die sind schon 3 Schritte weiter. Und wenn ich als Leiter von HR nicht anfange, mein Team zu enablen, über Informationen einen Weitblick zu bekommen und zu verstehen, warum manchmal Ideallösungen nicht andockfähig sind, ja, weil wir gerade strategisch ganz andere Themen haben, enable ich mein Team eben auch nicht vollkommen. Ja. Also ich verliere wirklich an Potenzial in HR, wenn ich als HR-Leitung alles in Transparenz halte. Und wie gesagt, ne, immer Filterfunktion, das Timing muss schon das Richtige sein, nicht jedem sofort alles erzählen, aber grundsätzlich einen großen Blick auf die Unternehmensführung, auf die Zahlen, was bewegt uns gerade, ist, glaube ich, essentiell.
Das heißt, wenn wir über das Organizational Design reden oder das Setup vom HR, ich glaube, du kannst nicht erwarten, dass du eine rekrutierende Person hast und eine Sachbearbeitung HR und die auf einmal People und Culture machen, wenn du denen nicht die Zahlen und Daten und alles gibst. Ich bin gespannt, was ihr sagt, auch schon HRler erlebt, die mit dieser Transparenz überfordert waren. Also, ne, dass der Recruiter sagt, so jetzt weiß ich, dass der Hiring Manager geplant gekündigt wird, ich muss aber noch 3 Interviews mit dem machen, ich will das gar nicht wissen. Das ist ja auch eine emotionale Belastung, weswegen wir übernächste Woche über Resilienz für HR reden. Wie geht ihr denn damit um?
Also, mein Verständnis ist, dass du eine Rollenklarheit brauchst, ja. Und je nach Rolle muss ich als Führungskraft natürlich auch ein Stück weit filtern. Ist das jetzt hilfreich, wenn er diese Information bekommt, oder ist es nicht hilfreich? Deswegen sagte ich auch, es braucht einen Filter. Wenn das jetzt für den Recruiter in dem Moment nicht wichtig ist, okay, dann lasse ich es. Wenn ich aber weiß, dass diese Führungskraft geht, weil die zum Beispiel eher Leute geheiert hat, die nicht so performant sind, ja, um sich selber zu sichern, Macht zu sichern und so weiter, dann wäre es wahrscheinlich gut in diesem Hiring-Prozess zu sagen, hey, bitte sortier schon mal Kandidaten aus, die ein anderes Profil haben, weil der Hiring-Manager wird nachher nicht derjenige sein, der sich um diese Mitarbeitenden kümmert und wir brauchen da andere Leute. Also kontextbezogen zu überlegen, was muss ich der Person in der Rolle zumuten? Und wenn ich jetzt merke, und das hast du häufig, finde ich, bei HR-Business-Partnern, dass die mit gewissen Themen emotional überfordert sind, dann würde ich sagen, dann ist die Businesspartnerrolle für dich nicht die richtige. Dann geh vielleicht in eine Rolle, die nicht so häufig mit Cases, die unternehmerisch begründet sind, zu tun hat, die dich vielleicht persönlich von deiner Persönlichkeit belasten. Dann such eine Rolle, wo es eher darum geht, sehr serviceorientiert und eher verbindend sozusagen Themen zu machen, ja, und weniger konfliktträchtige Rollen. Das wäre so meine Antwort darauf.
Ja, okay, heißt aber ja nicht Transparenz im ganzen HR-Team.
Nein, genau, deswegen Filter. Also total Filterung, und irgendwann gibt es einen Punkt, da sollte HR, also wenn man eine Kündigungswelle hat, sollte irgendwann auch das gesamte HR-Team Bescheid wissen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall Filterfunktion, sei es nach Hierarchie oder, also ich finde, die beste Formulierung ist wirklich nach Rolle, ja, weil Rolle impliziert Hierarchie.
Wie handhabst du es, Annika?
Ich würde mich dem ziemlich so anschließen und finde auch da, ja, in Teilen sehe ich auch an der Stelle manchmal eine Überforderung, und ich glaube, dann ist es total wichtig, als Führungskraft da zu sein und ein Verhältnis zu schaffen, in dem man offen über Themen spricht, dass jemand jetzt nicht sagen muss, boah, wir sind hier gerade bei einer Restrukturierung und ich fange an, dass mich die Themen halt auch abends belasten, ich schlafe schlecht. da muss die Person wissen, das kann ich jederzeit bei meiner Führungskraft ansprechen und werde nicht belächelt. Das wird ernst genommen und man schaut sich zusammen das Thema an und lernt, mit der Schwere der Information umzugehen. Weil auch da finde ich, das ist ein Lernprozess und solche Entlassungswellen nehmen mich bis heute auch total mit. Ich schlafe in den Wochen vorher schlecht, ich schlafe danach schlecht, ich denke am Wochenende kontinuierlich drüber nach. Ich bin total nah am Wasser gebaut in Teilen privat. Ja, also auch das, mich lässt es absolut nicht kalt. Nichtsdestotrotz muss man sich ja seine Bewältigungsstrategien an der Stelle dafür bauen und irgendwann muss man es halt mal lernen. Und ich finde, wenn man immer davor abgeschirmt wird und dann quasi irgendwann mal in eine Gesamtverantwortung geht und das dann mit voller Breite abbekommt, ich glaube, das ist ziemlich viel, so für einen Start, sowas dann mitzunehmen. Deswegen Step by Step. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass viele HR-Teams so extrem neugierig und immer gerne zu allem, zu jeder noch so kleinen Info immer 1000%ig abgeholt sein wollen, wo ich mir denke, man kann zwar alles essen, aber nicht alles wissen, wie meine Mama jetzt sagen würde. Auch da ein Beispiel möchte ich, dass mein Learning und Development Team weiß, dass es eine Entlassungswelle geben wird und wann die grob ist. Absolut muss dieses Team geschlossen wissen, wer an welchem Tag betroffen ist. Überhaupt nicht. Muss jemand in der Payroll das vorher wissen? Auch nicht. Die müssen das an dem Tag wissen, wo man sagt, hey, diese Personen sind jetzt von der Welle betroffen. Sollten aber auch mal wissen, da kommt was, weil das Auswirkungen haben wird auf eure Planung, auf Abfindung, sonst was.
Eben, wollte ich gerade sagen, Kapazitätenplanung und, ne?
Genauso im Recruiting, ne, wo ich sonst immer sehr sage, seid bei LinkedIn aktiv als Recruiter. Ihr vertretet ähnlich wie Marketing oder Sales euer Unternehmen nach außen, nur eben zu einer anderen Zielgruppe. Da sage ich zum Beispiel auch einem TA-Team, passt mal auf, in dieser Woche finden von euch keine Posts statt, wie cool es ist, bei Statista zu arbeiten und wen ihr nicht alles einstellen wollt, weil da wird was passieren. Und das ist an der Stelle total unsensibel, wenn wir das posten. Müssen alle Recruiter dann Bescheid wissen, wer, wie, wo, was, wie viele vorab? Auch nicht. Lange geredet, Filter, so, da stimme ich zu.
Nein, aber Annika, ich finde, du hast jetzt schöne Beispiele gebracht, was Filter heißt nach Rolle, aber auch Zeitpunkt, ja? Also, weil ein Recruiter muss ja auch wissen, dass vielleicht jetzt Bewerber sagen, ich habe ein Gespräch mit dir, aber ihr entlasst gerade, wie passt denn das zusammen, ja? Und dann ist er da gut vorbereitet, hat sich einen Argumentationsleitfaden und hat Informationen und so weiter. Also deswegen dieses vernetzte Denken in HR ist super, super wichtig, gerade weil wir Spezialisierung haben, ja? Also wo jede Rolle wissen muss, was bedeutet dieser Fakt für meine Rolle in dem Moment. Das finde ich, hast du gerade super gut mit operativen Beispielen bekleidet.
Um mal ein bisschen weg von den Kündigungen zu kommen, was natürlich immer das Thema ist, wo es so super offensichtlich ist, dass People and Culture viel machen kann. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und dann würde ich gerne wissen, wie ihr als Personalchefin reagieren würde, wenn das in eurem Team war. Euer Werkstudent HR, Talent Acquisition, kommt zu euch und sagt, hey, ich verdiene ja 15 Euro die Stunde. Ich habe aber jetzt gesehen, der Werkstudent in der IT verdient 17 Euro und der im Marketing 16 Euro. Ich hätte jetzt gerne Gehaltserhöhung. Wie reagiert ihr?
Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das nicht gewürfelt war, sondern wir dahinter sozusagen eine Systematik haben, dann würde ich demjenigen das transparent erläutern. Wenn ich sehen würde, shit, da ist uns irgendwie ein Fehler passiert, dann würde ich sagen, hey, ich schaue mir das an, würde gucken, wie seine Leistung.
Nee, kein Fehler.
Kein Fehler. Genau, dann würde ich es tatsächlich sehr transparent machen und ihm im Zweifel auch sagen, was er vielleicht tun müsste, um auf einen höheren Stundenlohn zu kommen.
Wie spannend. Annika, du? Sehr anders reagiert.
Ja, also gehen wir davon aus, dass es kein Fehler war. So, was ich machen würde, würde mich auch hinsetzen, würde es einmal transparent erläutern und sagen, hey, wie ist denn eigentlich die Logik für Gehaltsranges? Wie messen wir das im Markt? Warum gibt es eine Jobgruppe, die besser bezahlt ist als die andere? So, dann wäre aber auch für mich noch das Gespräch, und ich hatte tatsächlich solche Gespräche schon mal, dass ich sage, ich erwarte von meinem Team Informationen, die sie zugespielt kriegen qua ihrer Rolle. Du hast immer als HRler einen gewissen Vorteil, dass du sagst, ich sehe, was genau quasi andere Leute an Gehalt bekommen, wie Gehaltsanpassungen sind. Es ist aber für mich die Sache, das geht an keiner Stelle, dass Leute diese Themen nehmen, um so einen expliziten Vergleich und um die dann halt für sich zu nutzen und sagen, ja, bei dir in der IT, dann würde ich sagen, und bist du ITler? Nein, okay, warum vergleichst du dich dann mit einem ITler? Ich sag auch nicht irgendwie, ich vergleiche mich mit irgendeinem Tech-CEO in US und ich würde auch nicht anfangen, mich mit meinen Peers im Board zu vergleichen und zu sagen, warum verdient der denn das und der denn dieses? Solange ich das Gefühl habe, dass ich im Markt für meine Jobgruppe adäquat zu meiner Tätigkeit bezahlt bin, dann ist das fein und das ist quasi mein Peerset. Ich finde, es wäre ein bisschen, als wenn ein CFO sagen würde zum CEO, zahl mir mal mehr Geld, ich sehe doch, was wir da auf dem Konto liegen haben. Das kannst du dir doch leisten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ihr habt vom Werkstudenten gesprochen. Da ist mein Film in meinem Kopf, der unterhält sich mit seinen Werkis und merkt, oh, die kriegen 2 Euro mehr, ja? Da, also wo ich als Werkstudent wahrscheinlich so denken würde, hä, gibt's nicht so pauschale Werkstudenten? Also da würde ich erstmal daran eingehen, der ist jung, naiv, die haben sich nett miteinander unterhalten und er hat nicht das Wissen, dass er, weil er ein HR-Werkstudent ist. So habe ich auf
ich
die
hatte
Frage.
So Gespräche, aber schon mit Businesspartnern, ne?
Ich habe es gemerkt, als du reagiert hast, ich wollte jetzt gar nicht der Werkstudent hätte, sondern worauf ich hinaus wollte, das ist für mich ein ganz tiefer Glaubenssatz in meinem HR-Verständnis. Und deswegen wollte ich wissen, wie ihr reagiert, weil vielleicht bin ich ja falsch gewickelt. Aber ich war furious, weil ich wirklich gesagt habe, wie kannst du dein Wissen, das du nur aufgrund dieser Rolle hast, jetzt nutzen und nicht argumentieren, warum du mehr Gehalt, also du kannst mir ja erzählen, warum du einen besseren Job machst.
Und Anjali, da bin ich sofort dabei, weil ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Und ich habe sogar erlebt, dass nach Beurteilungsgesprächen, weil der Kollege Zugang zu den Leistungskreuzen hatte. Und da werde ich tatsächlich fuchsig, weil ich da sage, hey, hab mal eine Demut deinem Kollegen gegenüber, wo du überhaupt nicht im 1:1 beurteilen kannst, wie der wirklich leistet und was der macht, ja. Und hab auch ein Vertrauen, solange wir beide hier gut über deine Leistung sprechen und ich das in Relation mit deinem Gehalt bringe, dass ich ihr erstmal fair agiere und den Gesamtüberblick habe. Also da bin ich total bei euch, ja.
Wobei ich da sogar sagen will, ich hatte Momente in meinem Berufsleben, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich die Scheißbeurteilung nicht sehe, weil ich da saß und mich so geärgert habe. Und du darfst es ja nicht benutzen. Du kannst ja nicht da hingehen und sagen, Entschuldigung, ich finde, ich bin aber besser als die und die.
Du kannst es natürlich indirekt benutzen, indem du in deinem Beurteilungsgespräch sagst, bitte erklär's mir besser, ja? Also,
das
ja.
Würden wir nie machen. Nein, aber das ist für mich eins dieser Themen mit People und Culture, wo ich gerne nochmal drüber reden würde, diese Mindset-Sache, weil natürlich hast du einen Wissensvorsprung und was ich immer gefühlt habe, war zu sagen, ich weiß, wie die Gehälter sind von allen. Das heißt, ich bin auch die einzige Person, die dieses Thema Internal Alignment sich angucken kann. Und das ist für mich People on Culture. Nicht, dass man sagt, ich kümmere mich um alle Leute, dass es denen gut geht, weil das kannst du nicht machen. Also da ist irgendeine verrückte Führungskraft, da kannst du als HR machen, was du willst. Aber zu sagen, ich gucke, dass wir Führungsleitlinien haben, die ich erkläre. Ich gucke, dass ich zumindest mal sage, hey, das Marketing verdient viel, viel besser als der Markt und die Techies verdienen viel schlechter als der Markt. Und das ist für mich People und Culture.
Absolut. Und da geht es ja ein Stück weit um Wertehüter, aber auch Fairnesshüter. Und Fairness kann eben beginnen im Thema Gehaltstransparenz. Ja, wenn ich sehe, dass im mittleren Management immer top verdient wird und die armen Sachbearbeiter liegen immer 30% unter Grade, dann kann ich sagen, hey, wir haben hier ein Muster, lass uns mal drüber sprechen, ob dieses Muster fair und angemessen ist und auch betriebswirtschaftlich, ne, ob das irgendeine Relevanz hat im Sinne von, verlieren wir Sachbearbeiter eigentlich schneller, als es im Markt üblich ist. Also über einen Fairness-Gedanken zu kommen, dass ich sage, ich möchte, dass jeder im Unternehmen den Eindruck hat, dass egal, ob er in Abteilung A, B oder C sitzt, er von gleicher Führungsfähigkeit ausgehen kann und auch von Gerechtigkeit, was Umgang über Gehalt, wie sieht mein Laptop aus und so weiter.
Und das ist für mich dieses People and Culture, dass man sagt, wir gucken da zumindest drauf. Und natürlich können wir entscheiden, dass die Techies viel, viel mehr als der Markt verdienen, weil wir die besten Techies brauchen. Aber ich finde, es ist die Aufgabe von People and Culture, einmal zu sagen, Leute, ist das eine aktive Entscheidung? Oder hängt das jetzt davon ab, weil der Techie-Chef einfach lauter schreit und die Content-Creation
dominanter ist?
Ja, genau. Also, und das ist es für mich. Und genau das gleiche Vergütungsstrategie, Führungsverhalten.
Ist das eine aktive Entscheidung? Und dann finde ich noch einen Schritt weiter. Ist das eine aktive Entscheidung? Und wenn man sagt, ja, es ist eine, ist die wiederum in Line mit dem, was wir strategisch als Unternehmen machen? Oder na, haben wir uns irgendwann vor x Jahren mal entschieden, in einem Bereich, weil er so wichtig war für uns und wir so gewachsen sind, Top-of-Market-Gehälter zu zahlen, aber sind da eigentlich längst weg und würden uns mehr in Richtung Medien bewegen, weil dieser Bereich strategisch gesehen nicht mehr der absolute Prior-Bereich ist. So, und das wäre auch People.
Und da fängt es halt an, dass du Impact plötzlich hast. Ja, deswegen leuchten meine Augen so, mein Haupttreiber ist Impact. Ja, da, das sind doch die Diskussionen, die Spaß machen, wo du wirklich datenbasiert sagen kannst, guck mal, so ist das historisch gewachsen. Das hat folgende Implikation. Welche davon wollen wir, welche wollen wir nicht und was für Opportunitätskosten zahlen wir eigentlich, wenn wir das machen? Und auch da mein Learning, das habe ich extrem, als ich bei Xing war, da hatte ich so die Hälfte der Vorstände war McKinsey, also sehr Left-Brainies. Und anfangs habe ich mit Leidenschaft proaktiv für meine Lösung. Bei denen kam ich viel besser durch, wenn ich über Opportunitätskosten, ja. Dann habe ich gesagt, okay, wir schauen uns mal eure Entscheidung an und schauen mal die Opportunitätskosten eurer Entscheidung an. Und plötzlich waren die nicht mehr in diesem, okay, wir müssen jetzt erzählen, dass sie falsch liegt. Also ich war nicht mehr in dieser defensiven Haltung, sondern wir haben uns wirklich über die Opportunitätskosten unterhalten. Und wenn die zu schwerwiegend waren, dann kam plötzlich die Frage, ah, Xenia, wie könnte denn eine Lösung aussehen, wo das nicht ganz so teuer wäre? Ja, und dann waren wir plötzlich im Lösungsraum drin. Also da auch als HR zu lernen, taktisch zu agieren, zu verstehen, wie ist mein Gegenüber, was sind die Treiber meines Vorstandes und wie muss ich vielleicht manchmal Sachen verpacken, ich nenne das gern trojanische Pferde, ja, damit sozusagen meinem Stakeholder schmeckt und ich meine Lösung trotzdem durchbekomme. Auch da meine Erfahrung, dass HR da nicht so versiert ist wie andere Professionen.
Und dann finde ich noch on top, wenn man sich dann wieder in die HR-Perspektive reinbringt und sagt, man stellt jetzt jemanden für Sales oder Marketing ein, wo man sagt, das ist so ein ganz klassischer Bereich, wo du Zielgruppenanalysen und wie spreche ich die jeweiligen an, und man dann sagen würde, die Person, die jetzt fürs Marketing einstellt, die hat es nicht so mit Zielgruppen, die hat eher so einen One-Size-Fits-All-Ansatz in der Kommunikation. Würdet ihr die Person einstellen? Nein. Aber bei sich selber als HRler sagt man dann, nee, ich hole die alle gleich ab, wo ich sage, das ist aber nicht wirksam so.
Nein, oder es kommt ganz schnell, das ist doch total manipulativ. Manipulativ ist es, wenn du lügst, ja, oder intrigierst.
Oder Politics machst.
Ja, genau, ja. Also da finde ich, geht es ganz stark um Integrität. Das, was ich sage, sollte wahr sein. Nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden, so, ja. Solange ich mich daran halte, ist es einfach taktisches Vorgehen und Stakeholder-adressierte Kommunikation. Und das müssen wir lernen.
Ich würde es gar nicht so wertend sagen, mit manipulativ oder nicht, sondern ich glaube, es ist doch einfach die Wahrheit, dass wir verschiedene Zielinteressen haben. Einfach aus mit der Rolle raus. Genauso mit Betriebsräten, ne? Wir wollen möglichst viele Leute behalten versus Business. Oder ich möchte viel Gehalt rausgeben, damit alle Leute glücklich sind, versus wir müssen Wirtschaftlichkeit beachten. Wir sprechen in 2 Wochen über Resilienz für HR. Ein großes Thema ist ja, dass manchmal die Wahrheit ist, dass du nicht alles durchkriegen kannst für People. So, das ist ja einfach so. Und dann zu sagen, ich versuche aber trotzdem, das Bestmögliche rauszunehmen, auch auf die Gefahr hin, dass Leute gekündigt werden. Also das ist ja, Annika hat es ja eben schon gesagt, ich habe auch schon schlaflose Nächte und Wochen verbracht, aber du musstest einfach gewisse unternehmerische Entscheidungen treffen und durchführen. Und ich glaube, für HR ist es dann auch wichtig zu sagen, das ist das, was möglich war als People und Culture. Und ich trage das trotzdem mit und gucke eben, und dann sind wir wieder beim Wie, dass ich diese Massenentlassung oder diese Restrukturierung so gut wie möglich mache, so people-centric wie möglich, ohne das Business aus der Perspektive zu verlieren.
Und Anjuli, dass ihr beide sagt, da habt ihr schlaflose Nächte, das macht euch ja auch menschlich und authentisch, ja? Du kannst sagen, unternehmerisch ist das richtig und trotzdem nimmt es mich mit und deswegen möchte ich, dass wir es auf eine Art und Weise machen, dass hier alle gesichtswahrend und fair sozusagen rausgehen. Ändert nichts an der Maßnahme, weil die sozusagen für unser Unternehmensüberleben wichtig ist. Und da habe ich erlebt, dass Teams das sehr wohl wahrnehmen, wenn man auch diese Seite von sich zeigt. Also nicht dem Betroffenen gegenüber, ja, der will jetzt nicht von mir als HR-Leitung hören, euch leide mit, so mit dir und ich kann nachts nicht schlafen.
Nee, ist nicht dein schlimmster Tag gewesen.
Genau, absolut, ja, aber mein Team darf schon hören, hey, trotz aller Unternehmertum und so weiter, nimmt mich das mit, weil da Leute sind, die ein Leben haben, die jetzt die nächste Zeit Angst haben, essentielle Ängste und so weiter und so fort. Und das macht es dann doch wieder authentisch, dass die Leute sehen, ich bin keine Maschine, ja, ich mache hier meinen Job, ich führe meine Rolle sauber aus und fühle trotzdem mit oder bin empathisch, also mit Mitgefühl, ne, bin ich immer so ein bisschen, das hat ja auch häufig sowas mit über-unter, ne, du Armer, ich leide mit dir. Ja, aber das finde ich ist eine Haltung, die man sich wirklich bewahren sollte, weil sonst sind wir plötzlich Maschinen, ja, und dann macht der Job auch keinen Spaß. Es gibt viele, die können nur so damit umgehen, weil sie dann eben nicht die HR-Bereiche haben, wo man offen über diese Themen sprechen kann, ne? Also ich habe mal bei zum Beispiel Otto über ein Jahr nur Aufhebungsgespräche in den damaligen Kundencentern geführt und wir hatten eine ganz tolle Begleitung mit Supervision und, weil es geht dir einfach schlecht, egal wie professionell du das durchführst. Wenn da eine 50-jährige Frau vor dir sitzt, die seit 20 Jahren da arbeitet und weint, ja, dann musst du das in dem Moment aushalten. Aber das fand ich damals super vom Unternehmen, dass wir da Supervision hatten, dass wir über unser schlechtes Gewissen reden durften, über die Situationen, die uns nahegegangen sind. Und dann kannst du ins nächste Gespräch wieder gehen und genauso aufrecht und professionell bei der Person dann sein.
Ja, wir reden ja oft darüber, dass du als HR einen sehr guten Job machst in oft nicht so schönen Situationen und dann natürlich nicht die Lorbeeren kriegst, weil ich kann mich ja auch nicht hinstellen und sagen, yay, ich habe 400 Leute gekündigt und es sind alle, keiner hat geklagt und es ist alles gut gegangen. So, ja.
Genau, das mag man nicht feiern, ne? Also.
Ihr Lieben, wir enden ja eigentlich immer mit drei Key Takeaways. Ich habe gedacht, wollen wir es heute so machen, dass wir es ein bisschen mischen mit drei Key Takeaways aus der Folge, was ich morgen ändern könnte als HR, um mehr in Richtung des von uns definierten P, B und C zu kommen. Business, People und Culture. Mein neues Wort. Wer möchte anfangen? Annika?
Ich musste gerade schmunzeln. Was ich morgen ändern könnte, ist nochmal das Thema zielgruppengerechtere Kommunikation. Also zu sagen, wie genau hole ich eigentlich mein Gegenüber ab? Wie genau überzeuge ich mein Gegenüber von dem Thema? Ich merke gerade bei mir total in Stressphasen, wo ich selber auch Themen durchpushen muss. Ich bin jetzt nicht so der geduldigste Mensch immer, eventuell vielleicht. Und sage, es mir doch jetzt egal, ob das da jetzt verstanden wurde. Es ist die richtige Sache, die wir tun und deswegen machen wir das jetzt so. Und das ist was, was ich morgen am Tag ändern würde. Oder wisst ihr was, was ich mir jetzt als Vorsatz für 2026 nehme? Da einfach noch strategischer zu agieren, weil das einfach nochmal mehr Buy-in gibt und die jeweiligen Bereiche nochmal smoother zusammenführt.
Ich liebe, dass du das jetzt wirklich auf dich persönlich bezogen hast. Es ist noch besser HR ungeschminkt. Ich meinte ich als HR, aber love it.
Ich wollte gerade sagen, weil ich verantworte ja keine HR-Teams mehr, sondern berate sie. Und meine Erfahrung, und das deckt sich mit dem, was ihr gesagt habt, ist wirklich, wenn HR sich verändern will, erstmal anzufangen mit der Rolle. Welchen Zweck willst du zukünftig erfüllen? Ja, und wenn du weiterhin Service und nur Payroll ist auch in Ordnung, dann lass uns den Zweck definieren und lass uns dann sagen, wenn das der Zweck ist, was für eine Rolle, welche Identität, wer bist du dann? Ja, ihr kennt vielleicht Ebenen der Veränderung. Ich liebe dieses Modell, darüber wirklich zu reden. Und wenn ich darüber Klarheit habe, kann ich alles, nämlich Kompetenzen, Mindset, alles von ableiten. Aber die Frage muss ich einmal beantwortet haben und best case zusammen mit der Geschäftsführung. Weil wenn ich als HRler meinen Zweck ganz anders definiere als die Geschäftsführung, habe ich eben auch ein Problem damit, ja. Insofern, ja, stellt euch die Frage, wenn das unsere Unternehmensstrategie ist, welchen Zweck kann HR und sollte HR in dieser Strategie erfüllen und was heißt es dann für mein Mindset und mein Rollenverständnis? Das ist für mich immer ein super Start.
Für mich, HR muss beim Business aligned sein, easy. Einfach die Antwort für alles. Schnaps.
Die mag ich auch total, Anjuli. Ich glaube, die übernehme ich.
Ja, es hatte ich so ein Erkenntnis, ne? Nee, ich glaube, für mich das größte Learning von HR zu P&C ist, dass es eine Mindset-Frage ist. Und dass es eben nicht bedeutet, dass wir keine Payroll mehr machen. Es bedeutet auch nicht, dass wir nur noch happy machen, sondern es bedeutet, dass wir die Brücke zwischen dem Business und People and Culture sind. Und das bedeutet nicht, dass, wenn ich P&C mache, ich keine unangenehmen Entscheidungen mehr mittragen muss und alles auf einmal super gut wird, weil es ein Business, ne? Es wird immer Konflikte geben, es wird immer Entscheidungen geben, die unangenehm sind. Aber dass die Aufgabe von einem People and Culture ist, sich einmal in den Raum voller Marketing oder BWLer zu stellen und sagen, das bedeutet es auf der People-Seite. Und das heißt nicht, dass wir die Leute nicht kündigen, aber dass man sich einmal dahin stellt und sagt, das bedeutet das, das sind die Themen, die danach kommen werden und auch man erträgt, dass dann in dem Geschäftsführer-Meeting oder in dem Management-Meeting nicht alle sagen, yay, People and Culture, sondern dass sie sagen, boah, Anjuli, du jetzt wieder.
Wenn Anjuli aber ausrechnen kann, was bedeutet das für Engagement und Leistung, wenn wir es auf die Art machen, ja, und nicht einfach mit Knüppel auf den Kopf, dann hört die GF auch wieder zu. Ich glaube, das ist manchmal die Verwechslung, dass die GF denkt, oh, jetzt kommt hier jemand, macht alles wieder so weich und nee, es geht nicht darum. Wenn Zuckerbrot und Peitsche zu Performance führen würde, dann kann ich auch Zuckerbrot und Peitsche, aber es führt halt nicht mehr zu Performance, weil die Leute sich aussuchen können, für wen sie engagiert arbeiten wollen.
Ich habe das auch oft in der Beratung, wenn Leute sagen, ja, aber die hören dann nicht auf mich. Ja, dann, also was ich schon gemacht habe, ich habe mich einmal hingestellt und gesagt, das wird passieren, wenn wir das so durchführen. Diese Leute werden gehen, diese Leute werden frustriert sein. In dem und dem Team wird die Stimmung katastrophal sein. Ja, woher weißt du das? So, dann haben wir es so gemacht. Es ist exakt so eingetreten. Und dann beim nächsten Mal bist du gleich drin. Aber ja, People and Culture bedeutet nicht zu sagen, nein, wir machen das jetzt nicht, weil wir alle immer nur noch wir selber sind und wir machen kein Performance Management und es gibt keine schlechten Gespräche mehr, sondern People and Culture heißt auch, dass man das halt das Wie managt.
Und wenn wir quasi dabei sind, wie kommen wir mit People and Culture an den Tisch, gibt es noch eine weitere Sache, die mir total wichtig ist. Und zwar sollte man sich auch immer überlegen, will ich an diesem Tisch überhaupt sitzen? Weil auch da gibt es Dinge, die haben mit Haltung zu tun. Beispielsweise, wie gehe ich mit Rassismus im Unternehmen um? Warum ist es wichtig, einen Pulse-Survey-Tool und einfach das Engagement der Belegschaft zuzuhören? Es gibt Themen, wo ich sage, da habe ich auch gar keine Lust drüber zu diskutieren, weil ich habe da eine gewisse Haltung und sage, von der würde ich auch nicht abrücken. Und wenn ich das Gefühl habe, bei sowas auf taube Ohren zu stoßen oder wiederholt auf taube Ohren stoße, dann wäre das auch wirklich für mich ein Thema, wo ich sage, ich habe dann auch keinen Bock, an diesem Tisch zu sitzen und mich zu fragen, ist das gerade das richtige Umfeld oder möchte ich HR woanders machen?
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hättest du noch nicht mal Lust, in dem Unternehmen zu sein. Jetzt hat natürlich nicht jeder diese Unabhängigkeit und diesen Mut, ne? Worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ich will das fast nicht groß aufmachen, aber was für mich mindblowing war, als ich meine erste systemische Ausbildung gemacht habe, weil da ist ganz viel Schmerz, den ich vorher so hatte, weil ich nicht verstanden habe, warum machen die das denn so, plötzlich verloren gegangen, weil ich besser verstanden habe, was Systemdynamik bedeutet, warum manchmal ein Vorstand, obwohl er gerne wollte, gefühlt das nicht so entscheiden kann und so weiter und so fort. Das heißt, das hat mir ein bisschen den Druck aus diesen ganzen Ambivalenzen und Ambiguitäten, die wir tagtäglich alle beobachten, genommen. Und es hat mich taktisch besser werden lassen, weil ich das plötzlich habe in meine Taktik einfließen lassen, das was Wissen darum, was da gerade passiert, welche Dynamik auf wen Einfluss nimmt und, und. Das heißt, jeder, der sagt, noch bin ich nicht mutig genug und ich habe das Spiel noch nicht verstanden, macht systemische Ausbildung und danach steht hier sehr viel mehr.
So easy. HR muss mit dem Business aligned sein und macht eine systemische Ausbildung, Leute.
Genau, dann hast du es. Beide Seiten.
An euch da draußen, wenn ihr wollt, dass wir da auch nochmal mit der Xenia drüber reden, weil wir können das jetzt nicht am Ende der Folge aufmachen, dann gebt uns mal einen Hinweis, dann versuchen wir die Xenia nochmal zu fragen, ob sie nochmal zurückkommt.
Gerne, immer.
Ihr Lieben, vielen Dank für eure Einschätzung, für eure Zeit. Ich hoffe, dass wir deutlich machen konnten, was HR zu P&C heißt für uns und dass es euch ein bisschen geholfen hat. Liebe Xenia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn jetzt jemand sagt, die Folge hat mir nicht gereicht und wir hätten gerne mal Beratung oder Hilfe, wie erreicht man dich und Hummingbox am besten?
Also entweder einfach über LinkedIn, Xenia Meuser, oder über meine Hummingbox-Adresse, das ist xm@hummingbox.com.
Schreiben wir auch in die Shownotes.
Und sonst schaut einfach auf die Website, da gibt es ein Kontaktformular.
Für alle, die Annika und mich erreichen wollen, wie immer über LinkedIn oder info@hr-ungeschminkt.de. Das war unsere Auftaktfolge zu HR Ungeschminkt für HR. Wie schon zweimal gesagt, nächste Woche KI für HR und die Woche drauf Resilienz. Und dann starten wir rein ins Orga-Design und in den zweiten Teil der Staffel. Happy HR an euch alle und danke, ihr Lieben, fürs Dabeisein.
Danke an euch.
Dankeschön.